willkommen im Hörndli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam.
Hörndli 37, Montagabend. Sam, ich habe nicht Déjà-vu, das Gefühl, die letzte Woche schon gesehen.
Hoi. Hoi, Niki.
Totaler Tatendrang, seit der FC St. Gallen auf dieser Erfolgswelle am Schwimmen ist.
Wahnsinn, wenn wir da eins weghören, dann müssen wir gerade im Moment.
wie geht es dir so als Spitzenreiter am Montagabend nach einem fulminanten 5-0-Sieg daheim gegen Winti?
Hey, so gut, dass wir gerade eine außerordentliche Hörnli-Folge da müssen, bei mir daheim am Stammtisch in unser Mikrofon reinschwätzen.
Ist es ein Müssen?
Nein, es ist kein Müssen. Nein, es ist natürlich kein Müssen. Ich habe schon im Moment gerade huere Bock, zum über den FC St. Gallen schwätzen.
Oder? Macht doch Spass.
So wie aber gerade alle anderen um uns herum auch Bock haben, zum über den FC St. Gallen reden. Wenn, egal welche Zeitung du aufmachst, es ist überall, alle sind voller Lobes für die Mannschaft, alle sind voller Lobes für den Vogt. Und das Gleiche auch, wenn du die gängigen Schweizer Fußball-Podcasts hörst, die ja meistens im FC St. Gallen nicht so gut gestimmt sind, weil irgendwelche grossen Medienhäuser dahinter stecken, wo wahrscheinlich keine Niederlassung in der Ostschweiz haben und darum findet der FC St. Gallen auch mediumsympathisch. Und die sind im Moment alle so ein bisschen am erzählen, hier in der Ostschweiz, da wächst etwas an, hier im Osten. Und ja, die haben glaube ich auch gemerkt, dass wir eine grün-weisse Euphoriewelle losgetreten haben.
Hey, ja, wenn die dritte Halbzeit, die habe ich heute gehört.
Ja, genau die meine ich. Ja. Ja,
wenn die 10 Minuten über den FC St. Gallen redet, dann ist die Hölle los.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, das ist eine totale Sensation.
Ich finde es auch immer lustig, wie es über den FC St. Gallen schwätzt. Weil es heisst immer so ein bisschen, die im Osten.
Ja, ja, genau.
Sonst wären wir so ein bisschen hängen geblieben oder einfach so ein bisschen randständige. Die nicht recht dazugehören oder die, die jetzt eigentlich erwarten wir gar nichts von denen und plötzlich sind sie so ein bisschen da und auch spielen ein bisschen mit und sind ein bisschen gut.
Hängen bleiben bin auch ich am Samstagabend noch nach dem Match und so ein bisschen in der Stadt und es ist schon unfassbar, da kann St. Gallen 3 Spiele nacheinander gewinnen, es ist ein perfekter Sommerabend und ja, die Stadt St. Gallen wird einfach zu einer kleinen Festhütte. Da siehst du, wo du hin schaust, grün-weisse Liebli und alle grinsen sich an und reden noch über den Match an verschiedensten Standorten in dieser Stadt, verschiedensten Locations und da macht es einfach eine Freude. Oder?
Ich finde, es fängt schon früher an. Ich finde, es fängt am Nachmittag einmal schon an von dem Heimspiel, wenn du in der ganzen Stadt siehst, wie Leute mit dem Trikot mit dem Schal rumlaufen, wenn sie jetzt noch am Morgen zum Bäcker gehen oder so.
Ja, das ist geil.
Familie, Kinderwege, alle Liebling, das ist schon sehr geil, wenn du in der Stadt
wohnst. Hey, jetzt müssen wir wahrscheinlich eine Folge von uns hören, die wir vor einem Monat oder so aufgenommen hätten, wo wir ein bisschen rumgestänkert haben. Aber ja, ich glaube, mit dem Saisonstart hat so gar niemand gerechnet. Außer vielleicht der Verein selber. Aber ich glaube nicht mal die.
Nein, die auch nicht. Sie würden zwar sagen, sie hätten mit dem gerechnet, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist.
Wie der Lukas Görtler, glaube ich auch.
Jetzt kommst du mit dem.
Hast du es dir notiert?
Ich habe es mal aufgeschrieben, ja.
Ja, hat er, glaube ich, irgendwie gesagt, ich habe vor Saisonstart schon gesagt, das ist ein perfektes Startprogramm.
Die liegen uns alle.
Die liegen uns alle. Gesagt. Ich frage mich jetzt, ist da Luzern noch mit drin oder nicht? Oder in zwei Wochen
weiß ich nicht. Aber seine Kernaussage war ja, dass er der Mannschaft gesagt hat, der Bonus von den ersten drei Spielen, den könnt ihr schon ausgeben, weil den haben wir auf sicher. Da hat er gesagt. Boni könnt ihr bereits ausgeben.
Also dann wissen wir dann auch, wenn wir die Schuld geben, wenn das in zwei Wochen gegen Luzern nicht klappt, weil er hat ja nur die ersten drei Spiele vorausgesagt.
Wie ist es bei uns mit Bonus, wenn wir richtig tippen?
Hey,
wir wären, bis jetzt ja nicht so unsere
Kompetenz. Ich würde sagen, wir wären massiv im Minus. Ich glaube, wir müssen langsam Geld abdrucken für unsere schlechten Tipps oder Voraussagen, die wir da machen. Wir kleinen Hobby-Experten.
Oder wir lernen es einfach.
Ja, grossartig, wie der Samstag auch so ein bisschen verlaufen ist. Vielleicht noch ein kleiner Recap zu letzter Woche. Die Folge mit dem Matthias Hüppi, die hat doch einigermaßen Wellen geschlagen. Mhm. Auch uns jetzt überrascht, wie emotional Matthias Hüppi teilweise auch bei uns im Podcast geworden ist.
Und ja, und auch wie offen.
Ja, sehr, sehr. Hat gut getan. Und hat mich irgendwie auch wieder so ein bisschen positiv gestimmt, dann im Endeffekt. Oder? Es so viele Unsicherheiten gehabt. Logisch, zu gewissen Sachen hätte er noch nichts können sagen, aber.
Wieso hat es dich positiv gestimmt? Weil du das Gefühl gehabt, weil es dir das Gefühl gehabt, wir haben da einen Präsidenten, der wirklich die Situation im Griff hat und das Schiff FC St. Gallen richtig steuert? Oder hat es dich auch positiv gestimmt, weil du als Niki wieder mal hast können, deinen Frust von der Seele schwätzen und an allerhöchster Instanz so ein bisschen die Sachen, die gerade im Moment beschäftigen, adressieren.
Ja, ich glaube, das Zweite würden wir wahrscheinlich beide unterstützen. Ja. Und ersteres Nein, ich glaube, ich mag mich noch erinnern, an unsere allererste Folge, die ich übrigens gerade heute auch noch reingelassen habe. Mhm. Ist schon grausam. aber haben wir geredet so um den 3. Januar 2024 rum, da mit dem Alain Sutter und so. Es ist alles nicht so klar. Unser Puzzle ist nicht komplett. Und mit dem Auftritt von Matthias Hüppi bei uns und gleichzeitig noch ganz viele Sachen, die du sonst aus dem Umfeld vom FC St. Gallen so ein bisschen mitbekommst, hat sich für mich so der Puzzle ein bisschen vervollständigt jetzt. Und mein Fazit daraus ist einfach, ich bin froh, ist der Matthias Hüppi noch bei uns. Mm. Ich bin froh, ist der Peter Zeidler und Alain Sutter mal bei uns gewesen. Und ich bin auch froh, wenn in Zukunft Alain Sutter und Peter Zeidler nicht mehr in St. Gallen ist. Das ist so ein bisschen mein Fazit im Endeffekt. Und darum ist mein Puzzle jetzt komplett und ja, kann vielleicht auch so ein bisschen von vereinsstrukturellen Sachen wieder ein bisschen positiver in Zukunft schauen. Einverstanden?
Wir können es nicht schöner sagen, ja.
Sehr schön. Danke. Wird notiert und
so. Und da wäre es tiefer, Wörtlis. 37.
Hey, ja, dann kommt das Samstagsspiel. Wir haben ja nicht so recht gewusst, da das Vinti, da haben wir gerne gut ausgesehen in der letzten Saison, bekanntlicherweise.
Hast du PK vor dem Match gesehen?
Ja.
Ich musste lachen neben Christian Brecker vom Tagblatt.
Er hat geflucht.
Ja. Er hat den Enrico Maaßen gefragt, jetzt weiss ich den Wortlaut nicht mehr.
Also scheiße
ausgefallen. Nein, er hat gesagt, ja genau, man hat scheiße ausgesehen in dem Spiel gegen
waren scheiße
gegen Winterthur, ja. Und er hat einigermaßen also ein verschmitztes Lächeln.
Hat er gleich hier
so ein bisschen abgewonnen. Hat er abgewonnen, ja. Habe ich recht lustig gefunden. Und es war für mich auch so ein bisschen sinnbildlich gewesen, wie man in dem Match gestartet ist. Und das Wort scheiße, das beschäftigen uns ja jetzt noch einen Moment, gerade wenn es um Pressekonferenzen geht. Wir schliessen dann den Kreis hin und wieder.
Ich wollte sagen, das Scheiß wird heute nochmal ein Thema sein. Aber ja, ich glaube, wir sind das Spiel gestartet und hat relativ zügig gemerkt, wer da heute den Ton angibt. Und das meine ich nicht mit der Thematik Ballbesitz, die sprichst du da ja an, Sam. Da gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Nein, sondern einfach, weil du früh in Führung gehst und meiner Meinung nach hinten auch wenig bis gar nicht zulässt. Logisch sind es auch so zwei, drei halbgefährliche Abschlüsse. Aber im Endeffekt, ja, spielst du es dann einfach wirklich, meiner Meinung nach, sehr, sehr leidenschaftlich und souverän, aber indem du das Goal zur richtigen Zeit machst. Ich habe noch dann gedacht, wo sie der Köbels mit seinem 1-zu-1-Duell, der Lukas Görtler, der glaube ich in der 10. Minute schon Goaljubel nachstudiert hat, bevor er sie untergeschoben hat. Ja, wenn du die Chance auch noch dazu erzählst, können so Pause schon irgendwie 4-5-0 stehen, oder?
Für mich nicht die ganze Woche.
Was erzählst du mir jetzt denn?
Vinti hat ja schon auch Chancen. Ich denke, da hat die Doppelchance mit dem, also die zweite ist, glaube ich, vom Bayer, wo sie zuerst Pfosten dann Latte haben. Dort ist, glaube ich, noch 1-0 oder 2-0 gestanden. Also logisch, Geschichten, die der Fußball schreibt.
Das war die zweite Halbzeit gewesen.
Ich bin nicht 100% sicher, aber es gibt ja, sie haben ja Chancen gehabt.
Ja,
auch gute Chancen gehabt. Also ich finde, so wie es jetzt du gerade ausgedrückt hast, wird es dem nicht ganz gerecht. Aber gleich schlussendlich musst du das Glück auch ein bisschen auf deiner Seite haben und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass man so ein gewisses Glück kann man auch erzwingen. Das ist ja auch das Glück der Tüchtigen und da haben wir im Moment auf unserer Seite, wir haben es gegen Basel ja schon gesehen, wo da Jetti in der ersten Halbzeit diverse Chancen liegen lassen hat. Auch heute könnte das Spiel anders rauskommen. Hätte Fahrradkette, es ist nicht, die haben die Goal nicht gemacht, wir haben es dann gemacht. Aber ich glaube, es ist schon nicht immer ganz so deutlich gewesen, wie jetzt auch in diesem Winterspiel das Resultat zeigt.
Ich finde Glück kein gutes, gutes Nomen oder gute, ja, lassen wir es beim Nomen, mir fällt es bessere Worte für.
Das Glück, Nomen.
Genau, für den Samstag und auch gegen Genf nicht. Ich finde, das ist nicht glücklich gewesen, was wir da am Samstag gemacht
haben. Nein, hat aber wir haben gleich Glück, dass der Gegner aus diesen Großchancen nichts macht. Genau. Das ist Glück.
Genau. Vinti hat den Expected Goalswert von 0,92, also wir haben einen Goal von 2,65, sind natürlich auch entsprechend effizient gewesen, wo ein Nulli-Vorteil auch sagt. Ich bin immer noch der Meinung, wir hätten noch zwei, drei Goal mehr machen können. Ein Vogt hat dann noch einen Pfostenschuss in der zweiten Halbzeit. Übrigens, die Bayer-Aktion, die ist in der zweiten Halbzeit gewesen, weil er ist auf Seite vor dem Vinti Block gewesen. Ja, das ist wahrscheinlich die Großchance, die sie haben, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es, glaube ich, auch schon, ist schon 3-0 gestanden. Also dann machen sie halt dort und dann steht es 3-1. Ich glaube nicht, dass das Spiel knapp geworden wäre, auch wenn sie die grosse Chance dort verwandelt hätten, oder? Und wo ich dir auch recht mit dem Glück ist im ersten Spiel gegen Basel, ja, dort haben wir es wahrscheinlich gebraucht. Mhm. Was gegen Basel auch nicht so verkehrt bist, ich glaube, dass so eine Mannschaft schlägst, ja, braucht es wahrscheinlich ein bisschen Glück. Wo ich darauf raus will, ist, ja, wie sich dann halt so etwas kann entwickeln, oder? Du hast zuerst Basel daheim, gewünscht glücklich 2-1, kommst vielleicht so ganz leicht, merkst schon, hey, ja, alles verkehrt, machen wir nicht. Dann ist vielleicht, jetzt brauche ich halt das Wort Glück auch, aber es ist vielleicht Glück, dass Servet gerade in einer sehr schwierigen Phase ist, entlöhnt dann nachher dort auch den Trainer, spielt, ja, sehr unglücklich gegen Pilsen in dieser Champions League-Qualifikation, dort wieder ein Dämpfer, dann kommen wir. Aussetzen vom Frick, natürlich auch glücklich für uns, Köbel starten aber auch dort und macht sie. Und dann irgendwann fängt sich so ein bisschen an, so ein Selbstverständnis drin zu spielen oder drin zu fliessen und dann plötzlich haust du halt Winter daheim 5-0 weg. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist gut zusammengefasst, ja. Und da führt ja dann auch zwangsläufig zu Situationen, wo man merkt, wie viel Selbstvertrauen das in einzelnen Spielern oder in dieser Mannschaft steckt. Ich denke da an das zweite Goal vom Vogt, wo er, also der Gürtler steht ja dort. Und jetzt juckt es der 20-jährige Vogt halt nicht, ob der Captain, langjährige Captain und Vereinslegende vom FC St. Gallen neben ihm steht und auch einschussbereit wäre. Das ist dem Schiessen gleich in dem Moment. Das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für genau das, wo du jetzt angesprochen hast, dass man dort halt einfach so ein gewisses Selbstverständnis hat und sagt, du, ja, dann mache ich sie halt selber, das ist mir gleich, wenn neben mir steht.
Also ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat und ich glaube, spätestens nach dem Resultat, jeder, der nur ein bisschen Sympathie für den FC St. Gallen Führung hat, hat wahrscheinlich dann auch die Spielzusammenfassung geschaut. Du hast die Mannschaft jetzt angesprochen. Vielleicht können wir ja auf die einzelnen Linien, heute haben wir ja ein bisschen Zeit, mal so ein bisschen drauf eingehen. Die eine oder andere Diskussion wird sich ziemlich schnell entwickeln, weil wir fangen beim Goalie an. Und das ist heiß. Luxusproblem, aber heiß. Weil der Watkowiak ist meiner Meinung nach gerade in seiner Form vom Leben.
Mr. 100%.
Unglaublich. 8 Spiele, Meisterschaft gestartet, 8 Siege.
Krass. Also, Wahnsinn, man noch liefert gerade im Moment. Ist für mich auch gerade so ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wenn man an einem Lukas Watkowiak hat. Wir haben jetzt die, glaube 34 oder 36% Ballbesitz angesprochen, wo man kein gegen Winterthur. Logisch gewinnt man das Spiel auch einfach weg. Wahnsinnig guter Umschaltmoment. Und da ist genau so etwas, wo man so dermaßen profitieren könnte von einem Watti, weil er am Fuß sehr gut ist, weil er sehr gute Auswürfe auch einfach immer bringt und weil er für mich ein wahnsinnig gutes Beispiel ist für einen modernen Goalie, der schon bevor die Situation kommt, weiss, wo er den Ball hinspielen will, wenn er dann den Ball überkommt. Also der geht nie lang, bis der Ball gespielt wird. Er sucht gerade sofort Tiefe, er sucht gerade sofort Außenverteidiger, wo er anspielen kann. Und das ist halt etwas, was ein Zigi nicht mitbringt zum Beispiel. Und was für mich jetzt gerade so dafür spricht, wieso man auch in diesen Umschaltmomenten so gut reüssieren kann. Wenn man uns an das Basel-Spiel zurückerinnert, ich glaube, dort sind es zweimal, sind es Auskicker oder Abwürfe von ihm, die fast zum Assist führen. Ich meine, das ist geil, wenn du einen Goalie hast, der so spielen kann.
Ja, ich finde auch, er hat ein wahnsinnig gutes Spielverständnis. Und ich habe mir auch notiert, dass ein Lukas Watkowiak für unser Spiel gerade aktuell und für die erfolgreiche Phase, wo wir uns da gerade drin befinden, glaube viel mehr Einfluss hat, wie das man vielleicht denkt, weil er strahlt so eine unfassbare Ruhe aus.
Schwarz,
also,
oder?
Was ist beruhigender wie Wellness an einem Sonntagabend nach der Sauna? Das ist ein Lukas Watkowiak, wenn der den Ball weit auskickt. Du weißt, der landet ja gefühlt im anderen 16 und es könnte noch gefährlich werden. Aha. Beim Ziege eh in der Mitte.
Ja.
So ehrlich muss man sein. Und ja, ich glaube, dass er einen viel größeren Einfluss hat auf die Mannschaft auch, wie man sich das vielleicht von außen so vorstellen kann. Weil wenn du hinten rein einen hast, der so eine unfassbare Ruhe ausstrahlt, dann gibt dir das vielleicht auch ein defensives, gewisses Selbstvertrauen. Spielst du den Ball wieder hinten rum. Du weißt, er findet vielleicht auch eine Lösung dann so auf dem Mittelfeld, Stürmer, auf dem Zielspieler. Und ich glaube, das hat einen enormen Einfluss, der vielleicht auch gerne so wahnsinnig immer siehst, direkt auf dem Platz, sondern viel auch so ein bisschen mit Gefühl zu tun hat und Emotionen, oder?
Mhm. Und das sind nicht messbare Faktoren schlussendlich, oder?
Genau, das ist nur, oder das ist Gespüren. Ich habe das Gefühl...
Wir wissen ja, wenn wir einen Ziggy haben, also Ziggy ist wahrscheinlich einer der besten Goalie auf der Linie in dieser Liga, hat aber ganz klare Defizite am Fuß. Du hast die Bälle in die Mitte angesprochen. Für mich sind wirklich die meisten Auskicks vom Ziggy kommen irgendwo im Mittelkreis zwischen diesen zwei Stürmerinnen, wo es sehr schwierig ist, für die Stürmer, dass sie etwas mit dem Ball anfangen können, weil meistens kommt auf den gegnerischen Innenverteidiger presst ihn hin in den Rücken, drückt es weg und zweiter Ball beim Gegner. Das ist halt schon etwas, wo ich finde, hätte Ziggy noch enormes Potenzial in der Entwicklung. Und dann musst du die Frage stellen, was nützt uns mehr? Nützt es uns mehr, um einen Goalie zu haben, der auf der Linie einfach bockstark ist und du das sehr, sehr wenig Spiel zulässt? Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, es kommen auch wieder Gegner, wo es öfter einen starken Goalie braucht auf der Linie. Oder willst du halt mehr, dass du einen Goalie hast, wo kannst du sagen, hey, schau, wir haben vielleicht aktuell auch Defizit im Spielaufbau von der Innenverteidiger. Das kann man aber wettmachen, indem man einen Goalie hat, der die Spielauslösung auch einfach selber machen kann. Und wo gewichtest du denn da mehr und wo setzt du an?
Ja, noch ein anderer. Ja, also ich bin völlig einverstanden mit deiner Analyse. Was noch dazu kommt, ist, dass vielleicht ein Ziggy Opfer vom neuen Spielsystem ist, weil wir natürlich dort und da auch ein bisschen tiefer stehen. Mhm. Wir sind natürlich zu früheren Zeiten massiv höher gestanden und dann ist schon ein Ziggy gebraucht, der mit seiner Schnelligkeit und seiner Wucht so rausgesegnet kommt, dass ein Stürmer, der nicht lebensmüde ist, geht dort nicht in den Zweikampf. Oder? Mhm. So hat er natürlich auch viel brenzlige Situationen können klären und ist Gold wert gewesen. Wir sehen weniger so Situationen jetzt. Die letzten Mal, oder in diesen drei Spielen, einmal der Carlos, der allein auf der Watti zuläuft, aber sonst kommt mir da nicht wahnsinnig viel in den Sinn. Wo ich dann auch das Gefühl habe, ich weiß es nicht. Ich komm, ich frage jetzt dich. Du bist Enomassen. Ich hau dir jetzt in die Rolle vom Enomassen. Was würdest du jetzt konkret machen? Immer mit dem Wissen, dass es grundsätzlich ein Luxusproblem ist.
Es ist eine absolute Scheiss-Situation.
Obwohl es ein Luxusproblem ist, eine Scheiss-Situation.
Weil man sieht ja gerade auch am Beispiel Servet, was für einen Puff das in einer Mannschaft kannst du anrichten, wenn du die Goalie-Frage anfängst zu stellen.
Genau.
Darum grundsätzlich.
Jetzt machen wir das.
Genau.
Total dämlich.
Grundsätzlich sage ich, Goalie-Frage stellt man sich nicht. Man geht vor der Saison bewusst mit dem Ziggy als Nummer 1 ins Rennen. Enomassen hat sich ja dazu geäussert, ist, glaube vor zwei Wochen schon in einer Pressekonferenz gefragt worden.
Hätte auch müssen zu dem Zeitpunkt, finde ich. Also ich finde, er hat super reagiert.
Genau.
Zu dem Zeitpunkt kann er nicht anders reagieren.
Nein, und hat gesagt, es ist keine Diskussion, wir stellen diese Goalie-Frage nicht.
Ich glaube, es ist sogar, ist noch nicht lange her. Ich glaube auch nach dem Servet-Spiel war, ich glaube an der letzten Pressekonferenz, ich glaube der Stefan Kreis.
Servet nach dem Match, dann wahrscheinlich.
Ja, könnte sein.
Weiß es nicht.
Stefan Kreis im Blick hat ihn da gefragt. Der schmeckt natürlich auch, dass man da mal den Finger reinheben kann.
Um deine Frage zu beantworten, dann stelle ich jetzt die Goalie-Frage.
Ich würde sie dir stellen.
Ja, nein. Also, ich stelle die Goalie-Frage.
Sage,
never change a winning team. Mhm. Stand jetzt, wir gehen mit dem Watti.
Gut.
Hebst du dagegen?
Ah, weiss nicht. Fällt mir ein bisschen schwer. Fällt mir ein bisschen schwer, um dagegen zu heben. Das grosse Problem ist halt auch, dass der Ziggy nicht in bester Form war zum Abschluss der vergangenen Saison. Oder vielleicht das Gesamtfazit von letzter Saison, Ziggy ist jetzt nicht vielleicht guter Viererhalber, aber nicht mehr. Oder? Also er hat jetzt nicht so überzeugt wie in den vergangenen Jahren, was aber auch damit zu tun hat, dass wir nicht so x Großchancen zulassen haben wie in den vergangenen Jahren, wo er natürlich auch können brillieren konnte. Gegen Watti, der jetzt einfach in Topform ist.
Kann denn der Watti besser als jetzt? Weil, so ehrlich muss auch sein, ich finde, der gehört auch zu der Wahrheit, er hat nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten gehabt, um Goal verhindern. Also wir haben auch einfach nicht in Summe nicht sehr viel Goal zulassen. Ich finde auch, dass er nicht bei allen gegen Goal wahnsinnig gut ausgesehen hat. Also ich sage nicht schlecht, aber
also meinst du in dieser Saison jetzt?
Ja, zum Beispiel beim Goal von Servet steht er für mich zu zögerlich. Ich habe das Gefühl, dort könnte er rauskommen, dann passiert das Goal nicht.
Okay, ja, nimm so im Kopf, ja. Du hebst es gerade gegen deine eigene These dagegen, das finde ich geil. Zum ein bisschen
Pro-Argument für den Ziggy bringen. Das zeigt ja, wie unsicher das die ganze Situation ist, oder? Oder auf was für ein Messer schneiden, dass sie da bewegst. Ich glaube aber, um jetzt noch mein Argument von vorher aufzunehmen, aktuell gibt uns das, was wir mit dem Wetti gewinnen, und da ist alles, was unser Spielaufbau so dermassen bereichert, gibt uns mehr als das, was wir mit dem Ziege gewinnen würden, wenn wir einfach einen Goalie haben, der auf der Linie stark ist.
Also ich hätte gerne, dass du noch ein bisschen mehr in Enomassen reingehst. Ich bin mir zu 100% sicher, er stellt sich die Frage ganz für sich selber auch.
Ja, sicher. Im
Trainerteam. Also das ist ja offensichtlich.
Aber wenn nicht, machst du den Job schlecht.
Genau, und das macht Enomassen nicht. Und darum, er wird 100%ig über das nachdenken, ein bisschen grübeln. Mhm. Du hast mit dem Ziege einen absoluten Publikumsliebling über Jahre. Mhm. Auch wo die klar Nummer 1 ist, da sind wir uns vor der Saison auch einig. Gehst du das Risiko auch ein, ja, wenn du jetzt plötzlich anfängst auf den Watti setzen, wo nach 3 guten Spielen, kannst du die Frage länger da, um schon auf den Watti setzen. Ja, kannst du die Frage, dann macht der Watti nachher in den ersten 2 Spielen einen Patzer und dann ist er der Pickt, oder? Umgekehrt aber kann er jetzt auch auf den Ziege setzen. Der sieht in einem von den ersten 2 Spielen nicht so gut aus und die Frage ist einfach aus der Natur von der Sache raus gleich wieder auf dem Tisch. Mhm. Was machst du das in Massen?
Lösle. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich nicht Trainer. Ich bin froh, dass ich so Entscheidungen nicht fällen muss.
Ja, ich auch.
Aber du musst mir die Frage gleich noch beantworten. Ich sage, ich will aktuell am Watti festhalten. Du hast dich noch nicht positioniert. Niki braucht von dir jetzt auch eine Positionierung. Es kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, der sich da auf unsicheres Fahrwasser rauslässt.
Also, was mir am allerliebsten wäre, ist, dass ein Ziege vielleicht gegen Wallenstadt so eine reinflutscht. So, dass nachher wie immer klar wäre für den Moment gerade.
Ja, red weiter.
Weißt,
ja,
genau. Ist wirklich fies, weil auch der Ziege darf in Topform sein, aber dann löst sich das Problem nicht.
Ist er denn fit?
Ja, da, ja.
Oder würde es uns dann helfen, wenn er nochmal 2 Wochen verletzt wäre?
Ja, ich glaube, bis zur Länderspielpause musst du wie dann vielleicht auch innerlich dann so, oder zuerst zu den Wahlen starten, dann Luzern, dann glaube ich noch Lausanne. Ja, und dann hast du eine Länderspielpause. Und dann muss der muss gefixt sein.
Oder? Ja, genau.
Ich glaube, dass ein Ziege fit wird die Woche. Ich glaube, er wird dann auch wieder Teil vom Mannschaftstraining sein. Und ja, dann musst du ihn am Samstag sicher laufen lassen. Mhm. Du könntest jetzt, als Lud denkt, ich als Enomassen könnte ja noch sagen, ja gut, der Ziege hat es gleich gefällt, seit Mitte Juli irgendwie, er braucht noch ein Spiel, noch ein bisschen Trainingsrückstand und so. Könntest du das mit dem Watti noch argumentieren bis zur Länderspielpause? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und nachher in der Länderspielpause musst du eine Entscheidung treffen.
Wenn jetzt der Watti spielt, jetzt gehen wir mal davon aus, der Ziege ist wieder fit.
Ja.
Und jetzt spielt aber der Watti am Wochenende gegen Wallenstadt. Weil es gerade läuft. Ausgründen. Wer ist denn der Cup-Goalie?
Ja, da habe ich mich auch gefragt.
Was machst du denn? Jetzt hat man sich ja immer ganz klar geäußert, dass wir keinen Cup-Goalie haben. Der erste Goalie ist der Ziege, der spielt in der Meisterschaft und im Cup. Und in allen Conference League-Spielen etc. pp. Letzte Saison. Und jetzt ist plötzlich ein Watti, der im Cup spielen will, weil er die letzten 3 Spiele gespielt hat. Und wenn jetzt der Watti spielt gegen Wallenstadt, weil der Ziege vielleicht noch nicht 100% fit ist und der Ziege nachher wieder erster Goalie wird, ist der Watti Cup-Goalie.
Ja, gute Frage. Aber da wäre ich auch wieder ein Zeich, weil ich bin völlig einverstanden mit dem, dass man einfach sagt, mit einem der beste Goalie spielt. Aber wenn jetzt beide Goalies halt wirklich gerade richtig gut sind, spricht ja auch total für das Goalie-Team, dass sie sich die da gegenseitig wirklich so können durchlupfen. Ich habe Mühe, um das mir vorzustellen. Ich bin mir recht sicher, dass ein Ziege wird spielen am Samstag in Wallenstadt. Einfach, der braucht ja Spielpraxis unbedingt. Und ja, dann steht die grosse Entscheidung an. Ich glaube, aufgrund von dem, dass sich der Enomassen schon so klar geäussert hat, wenn er auch müssen hat, wird er wahrscheinlich nachher konsequent auf den Ziege setzen.
Wahrscheinlich schon, ja.
Aber who knows? So würde das jetzt mal...
Hey, und egal, wie es passiert, Watti, merci für 3 Top-Spiele.
Ja, danke.
Sehr geil.
Sehr schön.
So,
haben wir das mal
10 Minuten über Goalies geschwätzt.
Ja, gut, aber es tut ja wirklich auch etwas auf. Es ist ja geil. Können wir so darüber reden mit dem Wissen, dass wir 2 Top-Goalies haben auf dieser Position. Goalies hast du sonst nicht wirklich viel auf dem Platz, aber ja, wir haben 2 gute, sehr, sehr gute Goalies und... Ein Luxusproblem.
Absolut.
Mit dem, und da, darum habe ich es ja schon 2-3 Mal erwähnt, mit dem kannst du ja auch ein bisschen Druck rausnehmen, dass es ein Luxusproblem ist. Weißt du, was ich meine?
Glaube ich nicht.
Nicht?
Nein. Wenn man einen Ersatzgoalie hat, der weniger gut ist, dann wirst du die Diskussion gar nicht erst stellen. Wenn der Ersatzgoal jetzt, und da haben wir ja auch schon darüber geschwätzt, wir haben ja auch schon gesagt, es ist schwierig, zum einen Vatti als Ersatzgoal zu behalten, weil er vielleicht gleich unnötigerweise einen Ausländerplatz oder einen nicht HTP-Platz von der Kontingenzliste nimmt, hättest du jetzt einen 20-jährigen eigenen, der nicht auf dem Level ist, wo du aber einfach als zweiten Goalie mitnimmst, dann wirst du die Frage jetzt auch nicht stellen. Um die Entscheidung zu treffen in dieser Situation, wäre es einfacher, um einen schlechteren zweiten Goalie zu haben.
Ja.
Sportlich gesehen wäre es nicht besser. Das ist unbestritten.
Und wir kommen
fertig Goalie.
Ja,
Abwehrspieler.
Ja, kommen wir zu den Abwehrspielern, oder soll ich es noch sagen? Ja, ich würde es sagen. Ja, es kann ja wirklich auch sein, dass ein Ziggy total angespannt ist durch einen Vati, der in Topform ist. Mhm. Weißt du, und er auch wieder, wir haben ihn ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Und dann ist er vielleicht noch mal ein bisschen besser wie der Vati und hat voll seine Fortschritte am Fuß gemacht. Wo nicht zwar schwierig ist zum Vorstellen, wenn du eine Bänderverletzung hast, wirst du die Tendenz nicht wahnsinnig viel am Fuß trainieren. Ja. Es sei, wie es ist. Wir sind gespannt.
Dann Abwehr. Gehen wir zu unseren Verteidigern. Ja. Dreierkette, Fünferkette, je nachdem, wie du es ausleihst. Wir haben eine Innenverteidigung, wo jetzt, glaube ich, alle drei Spiele gleich gestartet ist. Mai, Stanic und Gal. Und links zweimal Okorochi, einmal Owusu und rechts, glaube ich, dreimal Van der Meersch.
Ja, wobei ich jetzt, das ist auch spannend, ja, du nimmst jetzt die noch mit in die Defensive.
Schaust du dir als Mittelfeldspieler an?
Ich schaue fast eher als Mittelfeldspieler an, so wie man Spieler auf dem Platz, sei es darum, reden wir zuerst mal über die Dreierkette, hätte ich gesagt. Und was mir jetzt gerade nochmal am Samstag gefallen ist, letzte Tom Gahl abgebrüht. Schon neben dem Platz, super Interview
gegeben. Pressekonferenz. Ja,
Pressekonferenz. Der hat so gut geschnorren, wie schon lange keiner mehr auf dem Sitz dort. Dann einfach ja, sehr verbal beschlagen und gute Antworten. Auch eine gewisse Souveränität, die du einfach spürst, die der neben dem Platz hat. Meiner Meinung nach auch total auf dem Platz. Der ist auch in St. Gallen.
Habe ich auch das Gefühl, ja. Im Basel-Spiel habe ich das Gefühl gehabt, hat man spielerisch also ein bisschen Defizit können feststellen. Ich bin aber der Meinung, dass sich jetzt in den letzten zwei Spielen extrem verbessert hat. Und mal weg von wie er so spielt, ich glaube, der ist einfach sehr, sehr schnell sehr wichtig geworden für die Abwehr. Ich habe da ein, zwei Situationen im Kopf, wo er gut anspornt, aufbaut, wenn mal etwas nicht funktioniert hat. Weißt du, die zwischenmenschlichen Faktoren, wo wir wieder bei diesen nicht messbaren Themen sind, wo wir vorher schon mal kurz angetönt haben. Wo ich schon glaube, dass er auch ganz viele junge Spieler extrem viel mitgeben kann. Ich meine, wie alt ist der Mai?
18.
18.
Ja.
Man kommt
2007 noch Jahre.
Kommt da einer aus der zweiten Bundesliga, der einen riesen Rucksack voll Erfahrung mitbringt. Und da können doch einfach alle rundherum nur profitieren.
Total. Dann hast du nebendran noch einen Stanic. Stanic, der für mich so ja, wahrscheinlich in der Tendenz eher einen ist, der mich nicht überraschen würde, wenn er einmal raus rotiert. Hast für mich jetzt von den gestandenen Spielern, Gal, Stanic nehme ich jetzt da mal zusammen, ist er für mich der unsicherste. Also weißt du, ab und zu mal so ein Wackel drin, mal ein Patzer, mal ein Zweikampf, den er verliert, mal ein Pass, wo einem abrutscht. Und ich das Gefühl habe, das ist so eine Chance für den Ambrosius, der scharrt auch schon mit den Haufen und den Walci definitiv auch. Ja, dort sehe ich Chance, dass einer von diesen beiden sicher mal dort reinrotiert.
Ich glaube auch, dass der Mai irgendwann mal rausrotieren wird.
Ja, ich würde ihn noch separat anschauen.
Können wir nachher, ja, dann machen wir mit anderen weiter.
Also nein, ich meine, wir können es jetzt anschauen miteinander, aber separat vom Stanic. Ich finde nicht fair, wenn man die beiden gleich tut,
behandeln. Nein, würde ich auch nicht. Aber ich sehe auch, wo du siehst, ich glaube, wir sind in einer Luxussituation, dass wir fünf Innenverteidiger haben, nominell. Und für mich ist auf dem Blatt ist der Mai der schlechteste. Und der am wenigsten gesetzt ist und gleich spielt er und macht es gut. Das bringt uns ja in eine super Situation, weil solange der Mai spielt und liefert, hat man zwei nominelle Stammspieler auf der Bank, wenn sie fit sind.
Zum Cyril Mai haben wir aufgeschrieben, ich finde, er ist grundsolid.
Ja.
Und das ist für einen 18-Jährigen, der so ins kalte Wasser geschmissen wird, ein unfassbares Kompliment.
Ja, finde ich auch.
Also, ich finde wirklich auch einige Bälle, wo er in Gefahr kommt, wo er sehr, sehr gut löst. Und er strahlt für mich auch schon als 18. Er wirkt für mich nicht so wahnsinnig nervös, wenn ich es vielleicht als Antibeispiel früher und Patrick Sutter haben das Gefühl gehabt. Also der ist schon massiv weiter. Und darum habe ich mir da auch immer den Gedanken mit dem Ausrotieren angemacht, wenn du einen Walsch und einen Ambrosius noch auf der Bank hast. Aber ich möchte da dagegen heben. Ich finde, ein Cyril May muss so viel shooten, so viel Erfahrung sammeln wie möglich. Das ist ein Spieler mit dem Fußball, Business, mit dem kannst du Geld verdienen, wenn er sich weiterentwickelt. Er ist 18 und er kann sich nur weiterentwickeln, wenn er regelmäßig zu Einsätzen kommt, oder?
Das sehe ich genau.
Und gleich. Dann glaube ich, ist es einfacher, wenn ein Mai halt mal bis zur 60. Minute shootet und dann vielleicht in der 60. Mal ausgewechselt wird und dann ein Ambrosius oder Walschi kommt, wie wenn du dann auf die Schlussphase musst reinwerfen. Darum, ja, ich glaube, in der Tendenz würde ich Cyril May aktuell weiterhin das totale Vertrauen schenken, finde ich schon auf einem super Weg.
Mhm. Wenn ich mich jemanden frage, wenn ich mir genau da überlege, wo jetzt du gesagt hast, der ist 18 und der ist grundsolid und für einen 18-Jährigen ist solid das grösste Kompliment, das man machen kann. Wenn du es im grossen Ganzen anschaust, sind 11, du hast 11 Spieler, die können spielen können und dann ist es Profisport, es geht um viel Geld. Wo kann man denn den Maßstab ansetzen aufgrund vom Alter? Weißt, wo kannst du denn sagen, dem ist auch okay, wenn er ein bisschen weniger gut ist, weil er so alt ist? Weil schlussendlich muss ja gleich die bestmögliche Mannschaft spielen, um das bestmögliche Resultat zu erzielen. Und das finde ich eben auch eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, die du mir stellen musst. Weil logisch ist ein 18-Jähriger, der nur Minuten bekommt, dass er besser werden kann. Aber wenn nominell ein anderer zum gleichen Zeitpunkt besser wäre, müsste ich ja nach Eno Massen, der sagt, die Besten spielen, müsste ich ja dann eigentlich einen anderen laufen lassen.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja.
Auch das ist eine schwierige Entscheidung.
Also
aber ich bin auch deiner Meinung. Ich sage auch, also solange es funktioniert und er hat keine groben Schnitzer drin, er hat Unsicherheiten, Spielaufbau ist nicht immer alles so super und ist wahrscheinlich auch nicht immer die beste Entscheidung oder Lösung, die er findet. Aber hat bis jetzt, also ich mag mich an keine Aktion erinnern, wo er einen Scheiß geschüttet hat.
Ja, wo du denkst, oh nein.
Ja.
Oder wo du irgendwie nervös wirst, wenn er am Ball überhaupt nicht.
Und gegen Goal, gegen Basel, der weite Ball, der auf der Ayeti gekommen ist, wo die Innenverteidiger schlecht gestaffelt sind. Dort war, glaube ich, einer von diesen zwei gewesen. Aber da ist halt nach 15 Minuten Super League. Da ist so der, wo man jetzt ganz spontan in den Sinn kommt.
Exakt. Ja, also ja, Super League hat ja, glaube ich, auch schon, hat schon Einsätze gehabt in der Ende.
Letzte Saison schon?
Ja. Ja.
Okay, gut.
Aber ja, noch nicht viel geshootet auf jeden Fall auf dem Niveau. Ja, ich bin gespannt. Eben, auch da. Grundsätzlich, wenn du mit einem Ambrosius und dem Walschi auf der Bank kannst starten, ja, dann geht es ja gut. Also dann ist ein gutes Kader. Einfach mal grundsätzlich in dieser Defensive.
Bis sich einem verletzt und einem gesperrt ist und dann kommst du dann wieder ins Rudern, aber in dieser Situation sind wir zum Glück noch nicht.
Genau. Und selbst dann, da wäre das Worst Case, hättest du noch einen Pascal Bütiker, den ich übrigens gestern am Sonntag bei der U21 gesehen hat, shooten. Können wir dann nachher auch noch einen Satz dazu sagen. Gehen wir wieder zum Mittelfeld.
Können wir zuerst Außenverteidiger nehmen und dann über das Mittelfeld schwätzen?
Achso, dann tun wir das so.
So, ja. Nehmen wir da ein Bindeglied.
Das ist gut, ja. Schienenspieler.
Ja, genau.
Sagt man sich ja.
Bin ich nämlich nachher vor der Meinung, dass da die Position ist, wo wir am schlechtesten besetzt sind?
Boah. Also ich finde Van der Meersch momentan richtig, richtig stark.
Ich auch.
Ich finde, ein Van der Meersch harmoniert auch super mit Görtler, Bukalfa. Da hat sich wirklich so eine gewisse Verbindung, wo ich das Gefühl habe, die verhebt so richtig.
Wir haben schon zwei Goal gemacht nach Einwurf Van der Meersch.
Ja.
Und ist eben, ein Muster.
Ist ein Muster und ist eine Waffe in der Offensive, vielleicht zu einem Erfolg zu kommen. Ja.
Mir geht es mehr um die andere Seite.
Ja.
Ich bin einfach nach wie vor nicht ein wahnsinnig grosser Fan von Gima Okorocci auf dieser Position.
Jetzt habe ich noch gehört, dass der Gima Okorocci, respektive gelesen im Tagblatt, dass er noch grippig schwach war am Samstag. Dann hat er vorher Owusu einmal noch gespielt auf dieser Position, weil er ja ganz ausgefallen ist. Ich finde, Okorocci ist nicht bei einem 5-0 fällt einfach grundsätzlich niemand ab.
Nein, ich sage ja auch nicht, er hat schlecht gespielt. Ich sage nur, es geht auf dieser Position, haben wir Platz für Optimierung.
Ja, ich glaube, ich würde jetzt, ich habe auch geschrieben, Okorocci wirkt noch nicht so angekommen in dieser neuen Mannschaft. Eben, das ist vielleicht erklärbar mit gesundheitlichen Problemen, die du noch hast. Aber ja, ich bin auch der Meinung, und da gebe ich wieder völlig recht, Okorocci muss sich noch steigern, um auf dieser Position können zu reüssieren.
Ich habe die realtaktische Aufstellung angeschaut.
Spannend.
Und wir haben gegen Winterthur am Samstag in einem 4-1-3-2 gespielt. Das Vieri, also die Viererabwehr, weil der Okorochi geblieben ist. Und dann war der Denisiri auf dem 60 und dann sind drei gewesen, und einer von den drei auf der rechten Seite, der Fandomirsch.
Ja.
Sprich, wie wir es letzte Saison schon kennen, Okorochi bleibt Linksverteidigerposition, Rechtsverteidiger geht eins führen. Finde ich gut, finde ich super. Fandomirsch hat auch bedeutend mehr Qualitäten, die er mitbringt in der Offensive als Okorochi. Jetzt hat Okorochi am zweitmeisten Ballkontakt gehabt in der Zeit, wo er gespielt hat.
Oh, wow.
Am meisten hat er Stanic.
Ja.
Zweitmeister Okorochi. Okorochi glaube 60 und Stanic irgendwie 65 oder so. Etwas um die 60 Ballbesitz, das habe ich mir da gerade verloren in dieser Statistik, hat eine Passquote aber von 48%.
Das ist wenig, ja.
Das hat geführt zu 22 Ballverlusten von Okorochi. Wir haben 22 Mal den Ball verloren nach Pass Okorochi. Und ich sehe, wenn du Heatmap anschaust, ich wünsche mir, also ich habe vor dieser Statistik habe ich gesagt, mir fehlt Okorochi im vordersten Angriffsdrittel, da sieht man nicht, ein Schienenspieler muss für mich mehr führen. Die Aufstellung sagt dann aber, dass ganz klar seine Aufgabe ist, zum Hineinbleiben, das finde ich in Ordnung. Aber wenn für mich in der eigenen Hälfte und um die Mittellinie herum um die 60 Ballbesitz hast, über 90 Minuten, am zweitmeisten Passquote von 48%, dann hast du zu wenig grossen Einfluss aufs Spiel.
Ja, oder auch zu fehleranfällig dann, oder?
Genau. Da müsstest du mehr draus machen.
Einverstanden. Du, also ob ich Problem auf dieser Position, wird sich noch zeigen, weil die Lösung hat Christian Breker in der vergangenen Saison schon so mal ein bisschen angeschnitten. Ich weiß nicht, ob in der Folge oder nachher dann. Aber ich glaube, er hat es in der Folge gesagt. Du hast es anfangs von dieser Saison gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal, ein Christian Witzig ist eine sehr, sehr valable Alternative auf dieser Position, die der Okorochi hat. Und dann hast du einen Nowusu, hast einen Witzig, wo als Duracell Hesse dort eh die Schiene auf und ab kann säckeln, nach und nöcher. Und einen Okorochi auch noch. Dann bin ich dann gespannt. Ich würde es vielleicht etwas positiver formulieren. Es ist die spannendste Position aktuell, was dort dann auch passiert.
Auch die umkämpfst für mich.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Jetzt kommt auch wahrscheinlich dann da halt zum Tragen, dass man einem Okorochi ganz klar sagt, du gehst nicht weiterführen als bis zwei Drittel. Weil einfach zum Defensiven, zum die Viererkette hineinhalten. Wie lustig, dass man dann witzig findet mit dieser taktischen
Marke,
weiß ich halt auch nicht.
Ja, das ist dann eben die Frage. Vielleicht wirst du dann auch offensiver.
Genau.
Vielleicht heisst, hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Keine Ahnung. Aber ja, das hat ja dann auch Auswirkungen aufs Spiel. Ich glaube, wenn der witzig die Rolle so muss interpretieren, wie sie in Chima Okorochi interpretiert, dann schießt er den Krieg witzig an.
Hätte ich auch keine Lust.
Als Offensivspieler.
Hätte ich auch keine Lust.
Ja, bin gespannt. Sonst eben, Nesiri würde ich auch wirklich nochmal hervorheben. Ich finde, nicht sein bester Match, es gab vor allen drei gegen Vinti. Und gleich ist er einfach so wirbelig und so gewillt und eine Riesenfreude, um dem momentan zuzuschauen. Und ja, dort steht ein Konitzke hinten dran, der dann auch das Goal macht. Also, weißt du, was ich meine? Du hast auf X-Positionen einen spannenden Konkurrenzkampf.
Nesiri finde ich Wahnsinn. Hat man schon einigermaßen auf dem Schirm können haben, wenn man Weil ein bisschen verfolgt hat letzte Saison. Dort hat er ja sehr schnell eine trägende Rolle gehabt. Ich glaube, wir haben auch im Podcast schon, wo er noch bei Weil war, schon mal noch kurz über ihn geschwätzt. Aber dass der so einschlägt, hätte man nicht erträumt.
Ja. Da ist vielleicht auch wieder so ein bisschen, Glück finde ich das Falsche, weil ich glaube, das hat schon einen Plan dahinter gehabt, auch mit dieser Leih dann nochmal, wo man ihn auf
die Schuhe geleitet hat. Ganz oder? Klar, ganz klar.
Ja, ich kann es nur unterschreiben.
Aber absolut gesetzt auf dem 6 im Moment.
Totaler Baller. Also das ist, ich finde krass. Ja.
Wie noch gegen Basel, 90 Minuten Shaqiri aus dem Spiel
genommen. Herrlich.
Wahnsinn.
Ja, einfach schön
zum Zuschauen. Ein bisschen zu Wasser Tempo werfen. Ist herrlich gewesen zum Zuschauen.
Also, dann haben wir noch, Konitzke habe ich schon angesprochen, der ist mit Daschner dann, der kommt dann irgendwann auch wieder.
Ist auch wieder ein Luxusproblem.
Oder ist auch wieder ein Luxusproblem. Anders gesehen, so ein bisschen bei Stevanovic Djobot, der braucht es. Ja, kann man hoffen, dass jetzt da der positive Vibe, der in dieser Mannschaft herrscht, die beiden auch so ein bisschen auflupft, vielleicht aufs nächste Level. Aber von diesen beiden braucht es sicher ein Exploit, dass die zu viel Einsatzminuten kommen. Bei einem Bastian Thomas weiss ich gar nicht, ob der dann Transferfenster noch bei uns wird sein.
Absoluter Verlierer von dem Ganzen bis jetzt.
Ja,
und schon nicht mal mehr, schon nicht mal mit dem Kader am Wochenende.
Nebst dem Jordi Quintilla, wo natürlich auch, ja, ich sage jetzt rein von der Spielzeit her, zu den Verlierern zählt.
Aber Thomas ist für mich bedeutend mehr der Verlierer als der Quintilla, weil bei Quintilla weiss man, wie wichtig das für eine Mannschaft ist, auch neben dem Platz. Der ist halt gestanden in dem Team, der ist ja zweiter Captain nach wie vor, wenn er auf dem Platz ist. Der bringt ganz eine andere Rolle mit als der Thomas, weil der Thomas kann, so aus meiner Warte, liefert er auf dem Platz und sonst muss man, glaub, muss man schauen, dass man irgendwie eine bessere Lösung findet für ihn.
Für ihn und eben Jobot, Kevin Jobot, habe ich auch so ein bisschen Stimmen gehört am Wochenende, hey, den sollte man auch, wenn du Geld verlierst, den solltest du eigentlich wieder verkaufen.
Du hast Anfang, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, von dieser Saison, dass du das Gefühl hast, dass dem Jobot seine Saison könnte werden.
Ja.
Sagst du das nach wie vor?
Hey, ja, bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. So auch nach seinen Einwechslungen.
Weiß auch nicht, ob du wirst.
Ja, ich hoffe mal, ich wünsche es mir. Vielleicht ist es auch ein bisschen Prinzip Hoffnung, wenn ich so etwas sage in der ersten Folge, weil ich das Gefühl hatte, da wäre jetzt einer, der wirklich schon das ein oder andere Spiel dabei hat und von dem man auch kann erwarten, nachdem dass er ein Jahr in St. Gallen ist, dass er irgendwie da ankommt und seine Leistungen man kann besser werden. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen bis jetzt. Auch so einer, der am Samstag eine Chance gegen Wallenstadt wird bekommen und
hoffentlich,
ja, gehe ich schwer davon aus, neben Stevanovic wahrscheinlich auch, die brauchen ja auch Einsatzzeit und da ist jetzt Wallenstadt wirklich ein prädestinierter Gegner dazu, weil die müssen auch mit der B- oder C-Garde ja, wahrscheinlich schon bald mal zweistellig aus dem Stadion, aus dem Sportplatz schiessen. Das ist ein massiv grosser Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften, Wallenstadt und St. Gallen.
Absolut. Nein, also, ja, müssen wir, glaube ich, auch nicht weiter
näher drauf eingehen. Nein. Gehen wir noch in den Sturm?
Nein, wir gehen noch nicht in den Sturm.
Gut, wir gehen noch nicht in den Sturm.
Wie geil ist zum Zuschauen, dass wir nicht mehr so abhängig von Lukas Görtler sind sportlich?
Ja, jetzt sprichst du auf den Galo Bukalfa, nimm ich an.
Ja, ja, also ja, in den Konsequenzen wahrscheinlich schon. Aber ja, ich meine, jetzt haben wir Lukas Görtler, der, glaube ich, allen drei Spielen plus minus ab der 60. vom Platz ist.
Und, ist
und wir sind nicht im Mittelfeld zusammengehalten. Und da haben wir letzte Saison ja so viel gehabt. Lukas Görtler gesperrt oder verletzt oder dann mal eine rote Karte. Und sobald er nicht mehr auf dem Platz war, ist es einfach nicht mehr gelaufen. Wir haben immer gesagt, wir haben das Gefühl, es lastet viel zu viel Druck auf ihm. Und jetzt haben wir wahrscheinlich mit dem Carlo Bucalfa einen Spieler, der auch einfach einen grossen Teil von dem Druck kann Lukas Görtler abnehmen, was zum einen für mich dazu führt, dass der Lukas Görtler bedeutend freier und losgelöster kann auftreten und aufspielen, nicht mehr so verkrampft wirkt wie auch schon. Und zum anderen führt es halt einfach wirklich dazu, dass man Görtler kann in der 60. Minute rausnehmen und sich nicht muss, Angst machen oder nicht muss Angst haben, dass man jetzt halt gegen Vinti dann gleich noch zwei oder drei fängt und das Spiel unnötigerweise nochmal spannend macht.
Hey, ja, und das ist da, was du jetzt so wunderbar zusammengefasst hast, ist einfach nur ein grosses Kompliment an die sportliche Führung von dem Verein, an Roger Stilz, und Trainerteam auch, da musst du das Gespür dazu haben, mit dem Verwaltungsrat und Presi. Jetzt einfach auf da bezogen, möchte jetzt nicht zur grössten Lobeshymne ever anstimmen, aber gleich, die Hausaufgaben sind einfach gemacht worden. Und mir hat das Ende letzte Saison schon gesagt, hey, wir müssen an unserer Mentalität arbeiten, wir brauchen da mehr Balance. Es darf nicht so einen Druck auf einen Spieler herrschen, dass nachher alles zusammengeht. Das ist ungesund. Und das hat man erkannt. Und da hat man die richtige Entscheidung getroffen. Mit einem Tom Gall, den ich da möchte erwähnen. Mit einem Carlo Bucalfa. Mit einem Lukas Görtler, wo eh schon, da merkst du, da ist einfach eine gewisse Mentalität auf dem Platz jetzt. Ein bisschen gemischt mit jungen Wilden, wo wir jetzt im Sturm werden können ansprechen. Und Mentalität, ja, wenn alles andere folgt, bringt die Mentalität dann halt einfach auch auf den Platz. Wir haben gehört, er hat eine super Entwicklung gemacht in der Sommerpause, aber dass der so dermaßen durchstartet, mit dem hätte ich dann gleich nicht gerechnet.
Nein, ja, ich kann nicht. Nein, geil. Wille. Pure Wille ist das für mich. Als 1-0 gegen Winterthur, wenn er sich gegen den Innenverteidiger, wie heißt er? König?
Glaub. König ist der von Sion.
Ja, aber der
spielt keine Rolle.
Gegen den Innenverteidiger.
Ich glaube, nach dem Spiel habe ich nur über den Remo Arnold gelesen. Es war immer der Remo Arnold gewesen.
Wenn er sich dort, logisch, der müsste den Ball klären und den Ball wegbringen. Aber wenn er sich einfach durchsetzt, mit Körper und purem Willen um den Gegner herumtreibt und doch einfach kompromisslos einfach einschwartet. Das ist schon etwas, wo ich als Stürmer-Attribut sehr, sehr attraktiv finde. Etwas, wo man, glaube ich, auch so in dem Ausmaß auf Schweizer Fußballplätzen schon länger nicht mehr gesehen haben. So der klassische Neuner ist ja etwas, das lange ein bisschen verloren gegangen ist. Man hat ja immer so gesagt, ja, da braucht es nicht mehr im modernen Fußball. Ist dann aber immer, ist auch wieder ein bisschen zurückgekommen, jetzt auch auf internationalem Top-Level. Wilhelm Köbels geht für mich in so eine Richtung. Und ich sage nicht, ich würde jetzt nicht die zwei vergleichen, wie gut das sind, aber einfach so, was mitbringen. Und ich finde es einfach absolut attraktiv, zum einem zuschauen, wo nicht nur mit der feinen technischen Klinge glänzt, sondern in erster Linie einfach mit Willen und mit Kraft und mit Wucht.
Er gibt mir totale Demirovic-Vibes.
Ja, mir auch. Ja.
Irgendwie, ja, also der unbändige Wille, es zieht einen so richtig Goal, als wäre es ein Magnet, der einem so wie anzieht.
Der Unterschied ist von ihm zum Demirovic, der Demirovic ist damals aus einer guten Liga gekommen, hat ja richtige professionelle Ausbildung eigentlich hinter sich. Dort hat man von Demirovic habe ich da wie eher erwartet, dass er so Attribute mitbringt.
Klar, ja.
Aber der Vogt hat ja bis vor zwei Jahren noch wie Volley gespielt.
Genau, aber umso schöner ist es. Und eben, es ist eine totale Leistungsexplosion. Das hat wahrscheinlich so kaum einen erwartet. Darum redet er nach die dritte Halbzeit, 10 Minuten, fast ausschließlich über den Alessandro Vogt. Dann ist er noch ein Schweizer, wo es einfach zusätzlich gibt dem noch so ein bisschen Würze.
Dann macht es für den Alex Frey wieder spannend.
Genau, dann ist er auch noch uns. Das war Demirovic ja auch. Also es ist einfach stimmt, so, Demirovic super, ist ja schon sehr, sehr fein gewesen. Ja. Aber die ist jetzt schon noch mal massiv besser gewürzt.
Ja, sie ist noch nicht gleich gross, nein, aber sie ist würziger.
Ja, ist jetzt ein schönes Häppchen gewesen, wo wir da rüberkommen. Ein schöner Gruß aus der Küche. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Alessandro Vogt weitergeht, wenn ich auch das Gefühl habe, wie der Auftritt ist noch so total scheu, vielleicht fast ein bisschen unbeholfen auch in diesen Interviews, wo ich denke, ach, das ist so ein super Attribut. Weißt du, so, du merkst, der hat sich auch gerne mit dem jetzt auseinandergesetzt oder hat er in so einem Selbstverständnis gewusst, dass er jetzt so die grosse Matchwinner wird und Note 6 und nein. Und auch seine kurzen Antworten, so blöd gesagt, lassen wir in Ruhe, ich will weiterarbeiten. Mhm.
Und ob er jetzt KV gemacht hat oder Murau, spielt schlussendlich auch keine Rolle. Fakt ist, 3 Goal, 1 Assist, 4 Scorer nach 3 Spielen in der Super League ist schon ein Statement.
Grossartig, weitermachen.
Weitermachen.
Weitermachen, genau so.
Wer auch gerne noch sehr lange bei uns dürfte weitermachen, rein sportlich gesehen, ist Wilhelm Köbels.
Definitiv, ja. Wir haben ja da noch eine Abstimmung gestartet auf Instagram.
Richtig. Und, ich glaube 50-50,
ja, oder? Ja, das ist mit sehr viel 50-50 Sachen heute. Ja, 50-50 mit dem Goalie, dann hast du, willst du es nochmal alles aufzählen. Aber ja, 50-50. Wir haben uns ja da schon so ein bisschen auch Matthias Hüppi hat gesagt, hey, es ist grundsätzlich alles klar. Rational gesehen spricht für mich schon immer noch vieles für einen Abgang.
Ja.
Emotional gesehen hoffe ich, dass wir jetzt irgendwie noch 2 Spiele gewinnen. Dann muss er sich dann spätestens entschieden haben. Wahrscheinlich vielleicht hat er noch ein Spiel, wenn man Glück hat. Ja, dass der Wilhelm Köbels das Gefühl hat, hey, shit, ich glaube, ich kann da ganz Grosses erreichen, ohne da M-Wort will er ins Maul zu nehmen und dann bleibt er halt noch ein Jahr. Aber das ist, glaube ich, eher Prinzip Hoffnung.
Ja, nein, ich glaube, wir müssen den Wilhelm Köbels geniessen, solange er noch für uns spielt und in dem Liebling aufläuft. Da hilft jetzt vielleicht das Köpfspiel gegen Wallenstadt auch nicht, wo ich ihn jetzt, glaube ich, als Innomassen nicht laufen lassen würde.
Nein, ja nicht.
Verletzungsrisiko ist für mich viel zu gross.
Ja.
Plus hast du Stürmer, die ja gerne auch mal von Anfang an würden spielen. Ja, und unter Umständen ist jetzt da halt sein letztes Spiel gewesen.
Ja, wer weiß? Ich hoffe, du kommst nicht recht über, aber es wäre keine Überraschung, wenn wir in 2 Wochen über einen Wilhelm Köbels Abgang und ganz viel Geld würden miteinander reden.
Jetzt ist beim 3-0 ist jetzt relativ vom Vogt ist jetzt relativ viel geschrieben worden oder diskutiert worden über die Geste von Wilhelm Köbels. Also erst geht es jetzt zuerst ins 1 gegen 1. schießt den Ball an die Latte.
Jawohl.
Und dann kommt der Schuss vom Vogt. Und dort sagt der Willem Köbels anscheinend anstelle von jubeln, sagt er am Boden und hat so mit der Faust oder mit der Hand auf den Boden gehauen, weil es nachgeschissen hat, dass er das Goal nicht gemacht hat. Und die ganze Mannschaft sagt da relativ, oder ist relativ geschlossen, der Vogt geht jubeln zusammen mit dem Görtler. Der Görtler hat sich aus dieser Traube gelöst, ist zum Köbels, hat ihn aufgebaut. Und da ist jetzt sehr viel reininterpretiert worden, also von wegen, er gönnt dem Vogt das Goal nicht und wie auch immer, alles drum und dran. Und da finde ich schon sehr eine müßige Diskussion.
Okay, krass, die Diskussion ist total an mir vorbeigegangen, ja. Habe ich nicht mitbekommen.
Als Vorzeit aufgenommen, im Forum habe ich es gelesen, ich habe es auch ein, zwei Mal zugeschickt bekommen von unabhängigen Leuten, die gesagt haben, hey Sam, hast du das gesehen und so, das war. Ich glaube aber, da muss man nicht heißer kochen als nötig.
Nein, weil also, der Willem Köbel spielt ja total mannschaftsdienlich.
Also,
wenn ist es mehr Frust über die eigene, ja, über das eigene Versägen in
der Karre gewesen.
Ja, logisch, oder? Das nervt ja dann auch. Du bist ja auch einfach ein Sportler für dich selber. Und wenn dir ein Dribbling klingt, dann hast du vielleicht innerlich auch Freude. Und Stanis jubelt ja auch, wenn er eine Grätsche macht, wo verhebt. Und gleichzeitig nervst du halt auch, wenn du ja, vielleicht jetzt in der Defensive einen entscheidenden Zweikampf verlierst. Und als Stürmer nervst du halt einfach, wenn du das Goal nicht machst. Er wirkt für mich sehr mannschaftsdienlich und er wirkt für mich überhaupt nicht abgangswillig, habe ich mir aufgeschrieben. Grundsätzlich, also sehr, sehr vorbildlich, egal ob es geht oder nicht. Darum finde ich irgendeinen Fuß auf der Rasen, wir haben alle Emotionen in uns. Wie du sagst, nicht heißer kochen.
Nein, und vielleicht ist er auch einfach so ehrgeizig, dass sein Arsch ist, dass er das Goal nicht gemacht hat.
Ja,
das heisst ja nicht, dass man es auch einem anderen nicht gönnt.
Ja, oder? Klar. Er hätte sie gerne dürfen machen, wäre wieder ein Millionchen mehr gewesen. Dann haben wir ja darüber geredet, oder ist das ein Thema gewesen, Boschinski, Bochum zu St. Gallen, vielleicht wenn der Willem Köbels dann wirklich weg ist, da sind wir jetzt gerade in einer Paz-Situation, wir wissen noch nicht genau, was mit dem Willem Köbels passiert. Jetzt hat man heute Abend an dem Montag vernommen, dass Basel sich geeinigt hat, Boschinski wird also wohl zum FC Basel wechseln, die Watz hat das so berichtet und Watz ist erfahrungsgemäß sehr, sehr nah am VfL Bochum. Dann ist ja dann das auch so okay und dann hoffen wir dann auch, dass wir irgendeinen anderen Stürmer findet, der auf ähnlichem Format wie Willem Köbels ist, dann für uns in Zukunft Goal schiesst. Zukunftsmusik, können wir nur spekulieren.
Richtig.
Sehr schön.
Müssen wir noch schnell erwähnen, dass der Baldi gleich auch schon zwei Saison-Goal hat.
Ja, und viel schnell ist. Total. Also,
ja. Geil.
Auch wirklich, geil. Auch geil, wie man sie so unfassbar trocken macht.
Und vor dem ersten Block jubelt, wie er es halt auch schon mal gemacht hat.
Genau, im gleichen Ecke. Ja, dort hat er sich daheim gefühlt. Das hast du gemerkt. Das ist nichts Neues für ihn. Ja, Baldi, Vladi, ihm tut es ein bisschen leid, dass er das 5-0 nicht er gemacht hat, sondern dass der Schuss noch abgeblockt worden ist. Natürlich mag ich es auch Gosin gönnen. Ihm tut es auch gut.
Absolut.
Aber ja, ich hätte es auch am Skillchim Vladi sehr gönnt, wenn er so ja, sich da hätte ich einloggen können in St. Gallen mit einem Goal. Er wird dann die Möglichkeit auch am Samstag in Wallenstadt haben.
Bevor wir jetzt wegkommen von der ersten Mannschaft und noch ein bisschen über den Nachwuchs schwätzen, frage ich dich noch, was machst du jetzt mit dem? Jetzt haben wir einen perfekten Saisonstart, 9 Punkte aus 3 Spielen. Wir sind aktuell Erste zusammen mit dem FC Thun. Ja, also ist jetzt bei dir da eine völlige Euphorie ausgebrochen oder wie schaust du die Situation an?
Ja, also man spürt das schon in dieser Folge. Wir sind schon sehr angetan, wie jetzt das gelaufen ist, logisch. Es macht einfach auch Freude und am Montagmorgen ins Büro gekommen und jeder sagt, hä, grinst du wieder, seit das St. Gallen so gut ist. Das ist einfach wohltuend, das darf fürs Leben lang so weitergehen, ist eigentlich blöd gesagt wirklich eine Droge, wo du nie von dem Rausch kannst nicht oben runterkommen, wenn St. Gallen so ja, erfolgreich in Saison startet. Aber nein, es braucht schon noch etwas, um da wirklich von einer Euphorie zu reden. Was wirklich braucht, und jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor mit dem Ausblick, aber das Luzern-Spiel, ich möchte einfach jetzt schon den Mannfinger heben. Weil ich beobachte immer wieder, wenn Mannschaften, ich sage jetzt, ein Spiel gewinnt, dann lohnt es vielleicht im nächsten Spiel ein bisschen nach und ja, verliert dann das Spiel irgendwie kaum, dumm, was auch immer. Gibt es einfach, oder? Wir sind jetzt gerade die beste Gegenthese für da, weil wir jetzt drüber nacheinander gewonnen haben.
Und wir lernen ja sicher nicht noch.
Genau.
Der FC St. Gallen vielleicht schon, aber wir nicht.
Wir da am Tisch nicht. Und Luzern hat jetzt total dämlich den Heim gegen Thun verloren. Aha. Die werden bis in die Torspitze motiviert auf das St. Gallen kommen. Und ich möchte auch den Mahnfinger heben. Das ist so, ja, entweder wirst du nachher wieder so ein bisschen gesettelt oder wenn du den Luzern halt schlägst, dann sind wir schon wieder eine Stufe näher an dieser Euphorie. Wenn man es ja auch mit einem 5-0
über die Brücke jagen.
Genau, dann geht das noch schneller. Darum nein, sehr, sehr ein guter Saisonstart. Wir wollen die Ballbesitz-Thematik noch schnell ein bisschen beleuchten. Ja, wir haben tatsächlich in allen drei Spielen nie mehr als 40% Ballbesitz gehabt. In der Tendenz eher so 35-36%. Und ich glaube, ist vielleicht ein bisschen gern wenig. Ich glaube, sie werden schon auch schauen, dass man da vielleicht noch ein bisschen drüllen kann. Weil ich heute in der dritten Halbzeit hören musste, hat schon fast geheißen, ja, gehen dann so Mannschaften mit so destruktivem Fußball. Und dann haben sie so in den gleichen Topf geworfen mit Sion und Thun, das hat mich genervt.
Ja, das verstehe ich.
Ich werde dann auch extra nachschauen, wo wirklich in allen drei Spielen so wenig Ballbesitz hatten, aber sie haben leider recht gehabt. Ja, dass man dem ein bisschen entgegenheben kann, weil ich bin ziemlich sicher, dass die Mannschaft auch mit Ballbesitz kann shooten, aber du, solange wir jedes Spiel mit 35% Ballbesitz gewinnen, ist mir das sowas von Schnuppe.
Scheißegal.
Wissen wir nur was wir sagen.
Der mit dem Mannfinger, da habe ich noch einen Punkt hinzuzufügen, sehe ich nämlich auch so und ich würde da gerne noch einmal an ungefähr vor einem Jahr erinnern. Wir sind letztes Jahr nach 5 Spielen sind wir auch Erster gewesen. Wir hatten auch eine kleine Euphorie gehabt und die ist dann relativ schnell ja dann in der Meisterschaft wieder abgeflacht.
Also, wir schauen in die Zukunft und nicht über die tiefen Wunden, die da so halb aufgerissen werden vom Sam von vergangenem Jahr. Da reden wir nicht mehr drüber.
Weißt du noch, früher noch?
Wenn wir noch ein bisschen, ja, wir reden ein bisschen über den Nachwuchs, gemischt mit Profi eigentlich, weil in den vergangenen Wochen sind noch 2 Profiverträge verkündet worden. Der Nino Weibel hat einen Vertrag unterschrieben und der Tarik Seferovic. Auch. Da ist der Ferroc hat man auf dem Schirm gehabt, der hat sich eingeloggt gegen Villarreal im Testspiel. Nino Weibel vielleicht noch ein bisschen weniger. Deine Einschätzung?
Tarik Seferovic ist linker Außenverteidiger.
Ja.
Habe ich natürlich gesehen. Hey, ich finde es gut an sich. Ich glaube, es ist wirklich so. Es bestätigt den Weg, wo man in der Pressekonferenz Anfang der Saison gehört hat, dass man auf die Jungen setzen will. Und da nachhaltig versucht, etwas anzubauen. Jetzt kann man es aber auch relativ kritisch kann man es natürlich anschauen, weil es sind doch schon sehr, sehr viele Profiverträge verteilt worden in den letzten paar Wochen, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren.
Wieso kritisch? Verstehe ich nicht so ganz.
Nein, aber eine kritische Aussage zu dem Ganzen könnte ja theoretisch sein, oder wie man es anschauen könnte, ist Roger Stilz arbeitet da in erster Linie für seine zukünftige Position.
Aber auch da, ich sehe Kritik nicht ganz. Wieso kritisch? Ja,
nein, wieso kritisch? Mein Nino Weibel weiß jetzt nicht, weiß man ja nicht, wie gut das tatsächlich ist und ob das nötig ist, um ihm einen Profivertrag zu geben. Bei einem Vogt haben wir auch gesagt, hey, im 5-Jahres-Vertrag ist es nötig. Nachher haben wir relativ schnell rausgespürt im Nachhinein, wo er mal ein bisschen gespielt hat, hey, ja, der hat wahrscheinlich 5 Jahre einen Vertrag verdient. Aber ich finde, die Entwicklung geht in eine absolut gute Richtung. Ja.
Mit dem Letzten bin ich einverstanden, mit dem kritischen sehe ich ehrlich gesagt gerne nicht. Da möchte ich gerne dagegen heben, weil also ich finde erstens, wenn da ein Junge, der Potenzial hat, und ich attestiere den Verantwortung vom FC St. Gallen, dass sie sehen, welche Jungen das Potenzial haben, da vertraue ich der Vereinsführung, und die kannst du binden, dann ist es erstens kostengünstig. Mhm. Die Jungen haben keine 600'000 Stutz im Jahr, also das kostet nicht wahnsinnig viel.
Nehmen da auch keinen Platz weg auf der Kaderliste?
Nehmen da keinen Platz weg auf der Kaderliste. Du schenkst ihnen das Vertrauen mit dem Profivertrag. Der darf 5 Jahre gehen, weil du eben wirklich nicht viel zu verlieren hast. Das ist ein Risiko bei einem Millionentransfer, der nicht einschlägt, massiv grösser. Mhm. Also so einen Profivertrag für einen 18-Jährigen. Und ja, bindest ist natürlich dann auch einfach ein FC St. Gallen. Das ist unsere Quelle Nummer 1, wie wir wirklich Geld verdienen können. Das sind die Jungen. Das ist in den letzten Jahren massivst verpasst worden. Jetzt hat man da Korrekturen angenommen oder angebracht und plötzlich ja, kommen die Profiverträge für die Jungen. Ich begrüße das zu 100% und finde es sehr gut entwickelt.
Vielleicht kommt meine Kritik auch ein bisschen von dort, dass ich mich das einfach nicht gewöhnt bin, dass man im FC St. Gallen die richtig arbeitet und darum erstaunt es mich jetzt im Moment.
Ja, schön zusammengefasst. Also,
weiß es nicht.
Wäre ein Kompliment an die jetzige.
Aber ich also, so am Anfang einmal ein bisschen komisch gefunden, wenn da wieder verkündet worden ist, dass nur 21 Spieler einen Profivertrag bekommen hat. Weil wir haben so, ich habe wirklich das Gefühl, das ist nie passiert.
Ja, das hat sich nie ergeben, ja. Ja, und vielleicht hat man ja wegen den langen Verträgen, weil das im vergangenen Jahr manchmal ein bisschen Thema war, bei anderen Spielern hat man das jetzt unter der Dusche so ein bisschen kolportieren auf die Jungen. Aber ich glaube, da muss man schon klar abgrenzen. Abgrenzen voneinander.
Ich hoffe, meine Kritik ist gar nicht berechtigt. Fände ich super.
Ja, und eh, mal etwas Kritisches anbringen. Why not? Es wäre ja schade, wenn man nicht darüber diskutieren könnte. Wer keinen Profivertrag bei St. Gallen überkommen, respektive unterschrieben hat, zumindest kein neuen, ist Jason Parente.
Richtig.
Er verlässt uns Richtung Lugano, geht in die U21-Mannschaft.
Er hat sich gegen den vorgezeigten Weg entschieden, steht in der Pressemitteilung.
Ja, auch da finde ich, das muss man nicht heißer kochen, wie das es ist. Einfach aus Sicht vom Spieler, und Jason Parente hat vor eineinhalb Jahren sein Profidebüt gegeben in Basel.
Ja.
Hat es nicht so verkehrt gemacht dort. Und dann ist er halt eineinhalb Jahre kein Thema mehr. Vielleicht ist ein Jason Parente ein bisschen Opfer von dem Wechsel in der Führung. Und ja, dann versucht er an einem anderen Ort sein Glück.
Magst du dich erinnern an die Aussage von Matthias Hüppi, der noch gesagt hat, ein Serie Mai hat man aus der U19 aufgenommen, direkt in die erste Mannschaft, hat U21 übersprungen. Da kommt auch so Aktionen kommen auch nicht immer bei allen Spielern gut an. Ist vielleicht, also ich weiss nicht, wie die Konstellation ist, aber da könnte jetzt genauso etwas sein, was genau. Jason Parente nicht so geil gefunden hat.
Und dann kann ich da total aus seiner Ego-Perspektive total nachvollziehen, wenn du dann findest, hey, ja, ich versuche mein Glück an einem anderen Ort.
Absolut.
Darum, ich verstehe seinen Wechselwunsch.
Vielleicht hat Lugano ihm auch einfach für ihn bessere Zukunft können prognostizieren.
Ja. Das ist möglich und ich wünsche ihm alles Gute in Lugano. Er soll entweder richtig durchstarten dort und dann zurück zu St. Gallen kommen. Das wäre mein Lieblingsszenario.
Die wenigsten kommen dann eben auch wieder zurück.
Ja, leider. Aber auf jeden Fall glaube ich, wenn er sich jetzt wirklich so krass für entwickelt in Lugano und vielleicht dort nicht weiterkommt, in St. Gallen wäre er wieder willkommen, grundsätzlich.
Ja, ja.
Perfekt. Dann bin ich ja gestern gut du alle zusammen zu schauen.
Mhm.
Als erste Meisterschaftsspiel gegen Mendrisio. Da hat es ganz, ganz viele junge Spieler drunter. Das hat man auch gemerkt, auf die körperliche Überlegenheit, die dann so ein Mendrisio hat. Jetzt, kennst du den Antoine Rey noch? Antoine Rey.
Nein, ich glaube nicht.
Ganz kleine, giftige, blonde.
Antoine
Rey. Mhm. Also, daheim, gehen wir mal kurz googlen. Jeder, der schon länger Fußball verfolgt, das Gesicht, das vergesse ich jetzt nie. Der hat lange in Lausanne gespielt, nachher lange in Lugano. Ganz kleine, giftige.
Ja, mal.
Hörst du?
Ja,
richtig.
Sieht doch wieder rein, auf Jeli.
Ja, genau. Ja, und der shootet einfach immer noch mit 38.
Hi. Ist er noch gut?
Immer noch giftig.
Okay.
Also seiner Giftigkeit hat er nichts abgegeben. Ja, auf jeden Fall spannend war zum Zuschauen. Du merkst, es sind viele Mannschaften mit drin, die anders spielen, wie so im Juniorenfußball gespielt wird.
Ja.
Und ich finde, am besten zusammengefasst hat das der Damian Senn. Den habe ich nach dem Spiel noch kurz interviewen. Und das wird ja nicht vorenthalten.
Bei mir ist der Damian Senn, Cheftrainer von der U21. Ein glücklicher Punktgewinn, darf man so sagen. Mit der allerletzten Situation, sonst eher ein bisschen Mühe gegen den tiefstehenden Gegner. Wie ist deine Analyse vom Spiel?
Ja, ziemlich treffend zusammengefasst. Ich glaube, das ist das, was ich erwarte, der Liga, wo die Gegner relativ tief stehen, wenig Räume hergehen. Und da haben wir jetzt sicher Geduld gebraucht. Aber ich glaube, am Schluss eine Willensleistung und dann am Schluss gleich nicht ganz unverdient, weil wir bis zum Schluss dranbleiben sind, daran geglaubt haben. Und ein riesen Effort von den Jungs bis zum Schluss, ja. Dann können wir auch über die Linie drücken. Und von dem her glaube ich, ist gut, dass wir noch realisieren können, zumindest einen Punkt mitnehmen. Es ist sicher nicht alles optimal gewesen, aber wir sind, glaube ich, jetzt in der Liga angekommen und wir haben gesehen, wer die Realität der Liga ist. Und dementsprechend, glaube ich, können wir auf dieser Leistung aufbauen.
Es ist ein sehr junges Team. Viele haben gar nicht gesehen, Jahrgang 2006 sogar ein paar Neujüngere mit dabei. Was sind allgemein so die Herausforderungen dieser Saison für die U21-Mannschaft?
Die grösste Herausforderung hast du vorhin schon ein bisschen angesprochen, wenn man den Juniorenfußball oder den Junioren-Spitzenfußball auf der Stufe auf 17 U19 anschaut, wo viele Spieler jetzt herkommen, das ist ein anderer Fußball wie der erste Liga. Das ist ein aktiver Fußball, wo viele hinaus spielen, wo viele Angriffspressing spielen. Und dementsprechend ist es jetzt eine riesige Umgewöhnung für uns, um gegen tiefstehende Gegner zu spielen. Aber riesige Erfahrung und auch bewusst jetzt mit vielen Jungen, wo wir wieder probieren, vorbereitet für die erste Mannschaft. Und genau in so Situationen probieren reinzubringen wie heute, wo man gegen abzockt in Tessiner Mannschaft und probieren, ins Spiel zurückkämpfen.
Was hat U21 für Ziel in dieser Saison?
Primär geht es um die individuelle Entwicklung. Man sieht momentan ein paar Beispiele in der ersten Mannschaft, die den Schritt haben können machen. Und unser Ziel ist, dass wir nächstes Jahr wieder der eine oder andere in die erste Mannschaft hochgehen. Und das Ziel ist aber auch klar, wir sind ehrgeizig, die Jungs sind ehrgeizig und wir wollen irgendwo probieren, gute Resultate einfahren, irgendwo Anschluss haben gegen. Aber klar, am Schluss, wie gesagt, das größte Ziel, übergeordnete Ziel, ist die Spieler vorbereitet für die erste Mannschaft.
Danke vielmals.
Danke.
Danke.
Wir haben gegen abgezockte Tessiner Mannschaft gespielt, habe ich festgestellt. Das ist halt einfach wirklich aktiver Fußball. Aber gleich, wir wollen den einen oder den anderen über die ganze Saison sehen, an das Niveau anbringen und dann das Ziel haben, dass man auch weiter halt kann spielen in die erste Mannschaft integrieren langfristig.
Hast du es nochmal super zusammengefasst?
Ja, das ist das, was mir geblieben ist.
Ja, ich finde auch, was ich wirklich spannend finde, ist so der Weg von U17, U19, wo die spielen jetzt ja nur gegen Mannschaften, wo auch Nachwuchsteams, oder? Mhm. Also, du bist im aktiven Fußball, hast plötzlich andere Gegner und sich da zu adaptieren, ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und ich habe für mich auch gelernt, ja, vielleicht darfst du bei der U21 gar nicht jedes Resultat ganz auf die Goldwaage legen. Wir haben das auch relativ scharf beurteilt, dass man jetzt da den Aufstieg nicht geschafft hat in die Promotion League. Jetzt haben wir totale Anti-Beispiele eben mit einem Mai, der sich dann auch einfach durchsetzt aus dem Nachwuchs. Vielleicht ist es auch gerne nicht so wichtig, am Vogt, der aus der Erstliga kommt. Vielleicht ist es gerne nicht so wahnsinnig wichtig, ob es jetzt Promotion League oder Erstliga ist, sondern wie es halt um die individuelle Entwicklung von jedem Einzelnen geht, ist es auch nicht verkehrt, in dieser Erstliga zu spielen.
Ja. Ich weiss jetzt gar nicht, was ich auf der anderen sagen soll. Nein, ich gebe dir recht. Und es hilft uns natürlich jetzt aktuell, dass wir halt genau die Beispiele auch haben, die uns auch jeglichen Wind aus den Segeln nehmen, um das Ganze so kritisieren.
Voll. Was ich auch noch gefunden habe, Damian Sen, sehr und
super, super.
Total souverän. He?
Ja.
Vielleicht haben wir auch einen Nachwuchstrainer in unserer eigenen Reihe. Wer weiß.
Vielleicht musst du auch einfach gute Trainer dann mal dort sein lassen, wo sie sind.
Ja. So Leute lang können zu binden, wäre natürlich auch
wäre natürlich auch fantastisch. Cool wäre.
Zudem habe ich übrigens noch Spannendes gehört am Sonntag. Der Matthias Hüpp hat ja auch erzählt, so Trainerpool, er könnte sich auch vorstellen, mal ein U19-Trainer, ja, und nachher wird er U17-Trainer. Die Spanier teilweise, ich glaube San Sebastian, habe ich das mitbekommen. Hey.
Ist der Ferien gewesen?
Nein, der Lüchi, ist auch gut, den Match schauen. Der hat mir das erzählt, ja. Und er hat gesagt, die wechseln teilweise jede Woche den Trainer in den Nachwuchsmannschaften. Jede Woche ein neuer Trainer. Also einfach in einem Pool und dann ist wieder der Kache Gonzales, der eine Woche da ist. Und am nächsten Tag ist es wieder der Juan José Rodriguez, der dann dort steht. Und Daniel, ich habe das spannend gefunden. Oder? So, wenn du natürlich so einen aufblasenen Apparat hast oder so einen grossen Apparat, aufblasen tut ein negativ, dann kannst du natürlich auch nochmal anders trainieren, wie es jetzt bei uns möglich ist.
Ja, da habe ich jetzt ganz viel dazu zu sagen, wenn es darum geht, wie das der spanische Fußball sich entwickelt hat, aber da können wir jetzt auch einfach so sein lassen. Oh,
spannender Input.
Ja, ich finde es einen sehr spannenden Input. Ich glaube, uns hilft in erster Linie auch einfach mal ein bisschen konstant.
Ja, das ist recht. Und uns, was hilft uns, Sam, noch?
Hey, ein Sieg gegen Wallenstadt, dass wir die erste Cup-Runde wunderbar souverän überstehen. Ich glaube, der Match ist doch bedeutend wichtiger, als der auf dem Papier aussieht. Oder scheint. Weil ich habe schon die Hoffnung, dass da der ein oder andere Spieler, der bis jetzt nicht so wahnsinnig viele Einsatzzeiten bekommen hat, da als Chance nimmt, um sich jetzt dem Trainer auch noch mal ein bisschen zu zeigen.
Ja, ich bin einverstanden mit dir, wie viel das dann kannst du daraus rausziehen gegen einen Siebentligist. Das ist noch tricky, oder?
Aber wenn der Vladi 5 Goal macht, dann ist er halt gleich.
Ja, dann hat er 5 Goal geschossen. Und der Ziege 10 rausgekratzt.
Ja. Genau. Aber ich glaube schon, dass jetzt da. Also es ist gleich ein Pflichtspiel. Erste Cup-Runde hin oder her. Wir haben gesehen, was passieren kann, wenn man erst in Köp nicht so bei der Sache ist. Ich mache mir jetzt aber auch nicht wahnsinnig viele Gedanken gegen Wallenstadt. Ich hoffe, da gibt es ein wunderbares Fußballfest.
Hoffe ich auch. Ja.
Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Genau. Das Luzernspiel ist dann aber auch noch dazwischen.
Stimmt.
Ja. Ja, so noch eine kleine Prediction von dir.
Hey, ja, wir machen jetzt dort weiter, wo wir angefangen haben. Wir gewinnen hoch. weil ich will jetzt auch einfach nicht, dass die Serie gegen Luzern reisst.
Also, ich bleibe bei meinem Aberglauben. Wir verlieren 3-1. Und dann sehen wir, wie es rauskommt.
Heiland, zack.
Es gut. War mir einmal mehr eine Ehre.
Gleichfalls.
Danke euch, der HF, immer fürs Zuhören.
Yes.
Bis in zwei Wochen.
Bis in zwei Wochen. Hopp, St. Gallen.
A tutelö.
Hörnli, der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans. Mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Mittwoch dort, wo du Podcasts hörst.